Radio 1.
Männer in meinem Alter müssen auf ihre Prostata achten, ja. Aber die wenigsten wissen, was ist das eigentlich genau? Ich habe auch noch mal nachlesen müssen und rausgefunden, die Vorsteherdrüse, die Prostata, ist zuständig für einen Teil der Produktion von Spermaflüssigkeit und sie dient auch als Kanalumschalter zwischen Blasenentleerung und Ejakulation. Also von allen, die ich kenne, die schon dran operiert worden sind, haben sich die meisten Sorgen gemacht um ihre Potenz, ob die hinterher noch in der Lage sind, ein erfülltes Sexleben zu haben. Das ist ein Thema, das vielen Männern offenbar auch im Alter noch wichtig ist, aber es ist schambehaftet. Man redet nicht gern darüber. Das entnehme ich dem Band Schweigen, Scham und Männlichkeit, Leben mit Genitalverletzungen von Dr. Miriam Rabold. Sie ist Geschlechterforscherin an der TU Berlin. Frau Rabold, guten Morgen.
Guten Morgen, danke für Ihr Interesse.
Sehr gern. Bei Ihnen geht es um Penis- und Hodenamputation, mal nicht durch die Augen einer Medizinerin, sondern von einer Genderwissenschaftlerin. Wie sind Sie denn auf das Thema gekommen?
Ja, das ist immer so eine Sache, wie stößt man auf Themen? Meistens stolpert man irgendwann oder es passiert irgendwie was Unerwartetes. Das Thema hatte tatsächlich ein bisschen längeren Vorlauf bei mir. Ich war als studentische Mitarbeiterin in einem Forschungsprojekt zusammen mit dem Hygienemuseum in Dresden. Da haben wir mit der Prothesensammlung sozusagen gearbeitet und um es kurz zu machen, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon über den Ersten Weltkrieg gelesen, über die ganzen Prothetisierungen der versehrten Soldaten und ich hatte auch gelesen, dass Genitalverletzungen in dem Krieg durchaus vorkamen und ein Thema waren und dann bin ich so ein bisschen im Rückblick, muss ich sagen, naiv ans Hygienemuseum getreten und habe gefragt, ob ich dann nicht mal aus ihrer historischen Sammlung mir sozusagen alle vorhandenen penisprothetischen Objekte zeigen lassen könnte und dachte, da wird mir ein bisschen was gezeigt. Und Ende war, dass irgendwie gar nichts da lag auf dem Tisch. Und das war natürlich so ein erstes Stutzen. Und dann habe ich mich darüber weiter informiert, habe gelesen und bin dann immer weiter so da reingekommen und habe gemerkt, okay, das ist einfach ein Thema, da wurde noch sehr wenig zu geforscht. So ging das dann so ein bisschen los und dann war ich in dieser ganzen Prothesensache und dann habe ich meine Doktorarbeit geschrieben und bin dafür aber, was ich dann spannender fand, nochmal so einen Schritt zurückzugehen, also gar nicht mehr anzugucken, wie sozusagen Körper wiederhergestellt werden, auch mit technischen Möglichkeiten, sondern wirklich zu fragen, okay, wie ist das eigentlich für die betroffenen Männer?
Und dann haben Sie gesucht nach Männern, die mit Ihnen über Ihre Genitalverletzungen sprechen wollen. Sie haben dann 6 Männer gefunden, warum nicht mehr?
Weil es nicht so einfach war. Also oft ist es ja so in der Forschung klassischerweise, wenn ich jetzt zu irgendeinem Thema gern forschen würde und gern Interviews, teilnehmende Beobachtungen zum Beispiel machen würde, dann würde ich mich an irgendeine Art von Interessenvertretung, Verein, selbstorganisierte Gruppe, wie auch immer, wenden und würde da meinen Aufruf schicken. Und dann würden sich Leute melden. So läuft das, sage ich mal, so sehr klassischerweise. Und ich saß dann da und habe gemerkt, okay, ich habe sozusagen gar nicht diese Anlaufpunkte, wo ich mich gut melden kann, beziehungsweise da, wo ich es getan habe, also bei einer Bundesstiftung Männergesundheit, Männerberatern, in urologischen Netzwerken, da kam wenig bis kein Rücklauf und das war gar nicht so einfach. Am Ende war es am erfolgreichsten mir im Internet Foren, also es gibt ja medizinische Foren, wo Leute einfach was posten können und da habe ich dann sozusagen auch meinen Aufruf gepostet. Mhm. Das war dann am Ende das, was am besten geklappt hat.
Aber natürlich, wir sind ja eine Wissenschaftssendung, frage ich 6 Männer, ist das nicht ein bisschen wenig, um belastbare Aussagen treffen zu können über generell Männer mit Genitalverletzungen?
Das verstehe ich, dass das so wirkt. Ich würde tatsächlich auch überhaupt nicht behaupten, dass ich ein für alle Mal jetzt Erkenntnisse und Wahrheiten und belastbare Aussagen darüber treffen kann, wie es generell für Männer mit Genitalverletzungen ist. Aber das ist sozusagen auch gar nicht die wissenschaftliche Perspektive, aus der ich komme. Also sozusagen die soziologische Geschlechterforschung hat auch nicht den Anspruch und die Methode, mit der ich das gemacht habe, die ist halt eher so, was man schon fürs ganze Buch sagen muss, dadurch, dass es weder in der Forschung viel bearbeitet wurde bisher, noch im gesellschaftlichen Diskurs ein Thema ist, hatten Sie ja in der Ankündigung gerade gesagt. Mhm. Einfach ein sehr unbesprochenes, schambehaftetes Thema, würde ich mein Buch auch eher als so eine Art explorative Studie, sag ich mal, verstehen, wo man jetzt aus wenig Gesprächen versucht, viel rauszuholen.
Also nun kann ich mir einiges vorstellen an Genitalverletzungen durch Unfälle natürlich, aber auch durch Krebs. Also auch da werden ja dann zum Beispiel Hoden amputiert. Was für Genitalverletzungen haben denn diese Männer, mit denen Sie gesprochen haben?
Das war dann sehr unterschiedlich, weil ich den Aufruf, also letztendlich habe ich alle sozusagen genommen, die sich auf meinen Aufruf gemeldet haben und angesprochen gefühlt haben. Und das waren dann tatsächlich sehr unterschiedliche Fälle. Also mein Fokus waren eigentlich Penisamputationen, was meistens aufgrund von Peniskrebs stattfindet. Oder auch Harnwegsverengungen, die sich verkomplizieren. Ich hatte dann genau 2 Penisamputierte, 2 Hodenamputierte. Ich hatte einen Mann, der sich als impotent bezeichnet, was in dem Falle hieß, dass er komplette Erektionslosigkeit hat. Und ich hatte einen, der sich nach einem Penisbruch bei mir gemeldet hat und was sehr lange nicht gut verheilt ist.
Und was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Gesprächen?
Herangegangen bin ich mit der Frage, wie ist es für diese Betroffenen, mit diesen Verletzungen zu leben? Wie gehen sie im Alltag damit um? Was macht das mit ihrer Sexualität? Das war sozusagen meine offizielle Forschungsfrage oder das war mein Forschungsinteresse am Anfang. Und dann hat sich aber durch die Gespräche eigentlich nochmal so ein bisschen die größte Erkenntnis davor geschoben, nämlich zu merken, wie vereinzelt und vereinsamt diese Männer auch sind. Und das greift dann natürlich wieder zusammen mit, es ist auch so schwierig, Interviewpartner zu finden, weil die sind halt nicht vernetzt und reden auch teilweise, also ich habe da eine Penisamputierte, hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Also das anonyme Chat-Interview mit mir war sozusagen das erste Gespräch darüber. Oder auch der andere, der ist, da weiß es nur die Partnerin und auch die wusste es lange nicht, dass er da sozusagen Peniskrebs hat. Also so diese Erkenntnis, dass es ein ganz großes Ding ist. Und das haben die Männer in den Interviews auch immer wieder selber angesprochen, dass sie nicht wissen, ja, so ein bisschen so eine Hilflosigkeit, also nicht so richtig wissen, wie man jetzt auch im eigenen Umfeld damit umgeht. Eigentlich gibt es vielleicht einen Redebedarf, aber sie wissen gar nicht mit wem oder fühlen sich auch alleingelassen, weil es auch keine offiziellen Anlaufstellen gibt, wie es vielleicht zum Beispiel für, weiß ich nicht, Brustkrebs oder was man jetzt vergleichbar sehen würde, vielleicht ein bisschen sichtbarer gäbe.
Und mehr dazu lesen können alle, die das interessiert, im Band Schweigen, Scham und Männlichkeit, Leben mit Genitalverletzung von Dr. Miriam Rabold, Geschlechterforscherin an der TU Berlin. Erschienen ist das Buch im Transkript Verlag. Frau Rabold, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.